Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Kati Hartinger und Christian Oehmicke.
Ein erstes Aufatmen kann stattfinden für Ding Junhui. Die Players Championship ist erstmal gut für ihn gelaufen, was die erste Runde angeht. Er ist weiterhin in den Top 16 für die Weltmeisterschaft, aber drei Turniere stehen noch an bis dahin und alle diese drei Turniere wird er verpassen. Nicht verpasst haben wir die ersten 8 Matches der Players Championship. Die erste Runde ist, wie gesagt, gelaufen. Wir kennen die Viertelfinalisten und werden hier heute bei Total Clearance natürlich über die 8 Matches der ersten Runde sprechen. Und das tun wir heute mit Kati Hartinger. Hallo Kati.
Guten Morgen, Christian. Ich habe geträumt, dass Olivier Mathiel das WM-Finale leitet, falls das jemand interessiert.
Ach so.
Da rede ich lieber drüber als über Ding Junhui. Also das wird mich, also wir wollen ja, dass Marcel das WM-Finale leitet, ne? Das ist schon klar. Aber ich meine, ich mag den Olivier Mathiel auch sehr gerne. Wie kam das dazu? Ich vermute, weil der gute Mann ein Selfie von Julian und mir aus Berlin komplett gefotobombt hat. Es war extrem lustig, sich das jetzt nochmal anzuschauen. Genau. Aber ja, Ding Junhui. Ja, in Abwesenheit ist ihm was Gutes passiert, ja. Also anders kann es bei ihm halt auch nicht laufen im Moment, ne? Es war eine coole erste Runde bei der Players Championship. Ich bin ein bisschen stolz drauf, dass meine Empfehlung für den ersten Tag sich, finde ich, schon bewahrheitet hat. Also wer irgendwie ein bisschen zumindest Anflug von Spannung wollte, war generell beim ersten Tag besser aufgehoben. Aber natürlich der absolute Spannungskracher kam gestern Abend spät abends am zweiten Tag. Das muss ich schon auch zugeben. Wir haben schon einiges zu sehen bekommen. Da kann man wenig meckern, würde ich sagen. Aber so hundertprozentig begeistert bin ich auch noch nicht.
Ja gut, das Turnier hat ja auch gerade erst angefangen. Die Begeisterung darf dann vielleicht in den nächsten Runden auch noch kommen. Aber du hast absolut recht, gestern Abend, das war schon was Besonderes, denn also ein Sieg vom amtierenden Weltmeister ist ja an sich jetzt erstmal nichts vielleicht unbedingt krass Erwähnenswertes oder toll Bemerkenswertes, aber wir haben Zhao Shintong ja, ich würde jetzt nicht sagen kritisiert in der ersten Saisonhälfte, aber ja schon so ein bisschen drauf gewartet, wie er denn so als Weltmeister performt und war ja auch so ein bisschen schleppend der Auftakt und vor allem hat man ihm ja angemerkt, wenn er mal gefordert wurde, dann lief es nicht so richtig. In der letzten Zeit hat man jetzt so ein bisschen das Gefühl, aber er zeigt jetzt auch, warum er Weltmeister geworden ist. Und gestern lag er gegen Elliot Slesser mit 2-5 hinten und hat das Ganze nicht nur gedreht, sondern hat es auf sehr beeindruckende Art und Weise gedreht, nämlich mit herausragendem Offensivspiel, mit Unterstützung eines massiven Flugs, aber auch vor allem mit gutem Matchplay dann letztendlich auch. Und das muss man als amtierender Weltmeister dann eben auch haben.
Ja, aber der Flug, also ich meine, es kommt ja im Snooker vor, völlig klar. Ne? Du willst blau lang in die Ecktasche lochen und dann fällt es in die andere Ecktasche. Nee, aber die blaue ist ja wirklich die lange Bande entlang und dann in die Ecktasche. Was soll denn das? Wird sich Elliot Slesser gedacht haben. Ne? Da ist er mit 5-2 vorne und der Tisch wäre danach ja super offen gewesen für Elliot Slesser, um das Break weiterzuspielen, was dann Zhao Shintong weitergespielt hat. Also in diesem Sinne ist das schon sehr, sehr gut gelaufen für den Zhao Shintong, aber trotzdem muss man dann ja auch erstmal mit 6-5 gewinnen, nachdem man so zurücklag. Das ist auch klar. Ich meine, ich hatte jetzt ehrlicherweise, ich will auch ein paar gute Sachen über Elliot Slesser sagen. Ja, der hat angefangen mit dem Century Break, der hat viele andere hohe Breaks gespielt, um wirklich den Zhao Shintong in Schach zu halten. Der lag ja auch mit 1-2 hinten und hat dann 4 Frames in Folge geholt, um eben sich diesen großen Vorsprung zu erarbeiten. Aber dann hatte ich so ein Déjà-vu von der letzten WM. Weil Zhao Shintong ist Weltmeister geworden, finde ich, weil an vielen Stellen wo ich eher die Gegner kritisieren würde, dass denen nichts eingefallen ist gegen Zhao Shintong. Und so war das auch bei Elliot Slesser. Ich meine, der hatte schon nochmal Chancen in Frames, aber dann war es weg. Das war wie abgeschalten. Und ich hätte jetzt gar keine Lust drauf, dass es bei der WM wieder so läuft, ne, und die Leute so quasi vor Zhao Shintong weglaufen. Das wäre schade. Ne? Elliot Slesser, was für eine Chance, die er da gehabt hätte und jetzt vergeigt hat. Und das fehlt ihm halt auch noch, um jetzt wirklich wieder das nächste Level zu erreichen. Jetzt, dass er sowas einfach nach Hause bringt, ohne dass man sich da Gedanken macht, dass der Zhao Shintong vielleicht mit dem Flug, ne, sich den dritten Frame für sich holt. Von mir ist auch mit dem Century Break, das ist ja alles schön und gut, aber dann musst du halt als Elliot Slesser den Sack zumachen.
Ja, das ist durchaus ein guter Tipp. Da wir wissen, dass die Profis uns alle zuhören, wird Elliot Slezer deinen Ratschlag hoffentlich dann auch beherzigen. Nächster Gegner für Zhao Shintong wird Sean Murphy sein, also jemand, der, glaube ich, ein bisschen mehr Gegenwehr leistet und ja, sich dann vielleicht auch das ein oder andere Mal feiern lassen wird von Fans und von Zhao Shintong natürlich auch. Sean Murphy gewann gestern mit 6:1 souverän gegen Zhang Anda, dem nichts so richtig gelingen wollte gestern, hatte ich das Gefühl. Bei Sean Murphy war das ganz anders. Der war zwischendurch sogar auf Maximum-Kurs, hat die gelbe, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere,
Ja.
verschossen. Und Zhang Anda wurde so, habe ich das Gefühl, so von Frame zu Frame unsicherer. Und Highlight, also Negativ-Highlight in diesem Sinne dann für mich, also wo er die 90 da auch noch hergeholt hat, weiß ich nicht. Aber Negativ-Highlight für mich war dann auch im letzten Frame, als er dann noch versucht hat, Foulpunkte zu erzwingen, das dann auch teilweise geschafft hat. Aber dann diese eine rote da sowas von, die war ja 3 Meter neben der Tasche. Ich glaube, mit Hilfskugel, glaube ich, so zwar, aber trotzdem, das war ein merkwürdiger Ball. Also, das war ein gebrauchter Tag gestern.
Komplett. Genau, ich habe mich auch gefragt, wo die 90 plötzlich herkam. Es fing ja schon im ersten Frame an, der ganz knapp an Sean Murphy ging, der dann das Maximum versucht hat und ja, das hat halt auf Gelb, ne, das hat halt nicht gepasst dann. Und dann gab es ja auch noch diesen vierten Frame, der so unfassbar knapp war und Zhang An da hat es wieder nicht geschafft, ne? Und dann hast du schon wirklich zwei Frames verloren, die du hättest gewinnen müssen eigentlich. Weil du musst halt die knappen Frames gewinnen. Das ist ja ein Gesetz im Snooker. Das brauchen wir dem ja gar nicht sagen, ob er zuhört oder nicht, Christian. Ja, das weiß der Mann ja. Und hat dann immerhin so ein bisschen bei anderen Spielern würde ich sagen, aus Wut, aber bei Zhang Anda, der hat sowas ja gar nicht. Ne? Das ist ja so ein lieber Typ, macht zumindest immer den Anschein. Ne? Und hat dann aus Liebenswürdigkeit dem Publikum gegenüber die 90 ausgepackt. Und dann war es auch, ja, dann war es wieder vorbei. Also. Ja, ich meine, aber gleichzeitig, Zhang Anda ist für mich auch so jemand. Mei, ist doch schön, dass er jetzt da ist, wo er ist. Es hat ja auch für ihn lang gedauert, um so wirklich sich mit oben reinzuspielen in die Weltspitze. Und ich glaube, der ist doch mit seiner Position da jetzt auch gut bedient, oder? Also, ganz ehrlich. Also, von daher, ich kann mich jetzt nicht darüber aufregen, dass er das nicht gewonnen hat. Ich meine, 1 zu 6 ist halt immer. Also, jeder, der so dieses Sean Murphy-Ego hier befüttert, ist mir eigentlich unwillkommen. Nee, mei. Also, Zhang Anda, wie gesagt, der Mann kann ja nicht meckern über das, was ihm in den letzten Jahren widerfahren ist. Und das tut er, glaube ich, auch nicht. Von daher, eigentlich so ein Wellness-Match, kann man sagen, zwischen den beiden, oder?
Ja, ob Zhang An da jetzt so viel Wellness da mitgenommen hat aus der Niederlage, weiß ich nicht. Aber er ist auf jeden Fall ausgeschieden und muss damit ein bisschen kämpfen, um noch zu versuchen, bei der Tour Championship dabei zu sein. Ist jetzt ein bisschen vergebene Chance für ihn, Sean Murphy, da natürlich auf jeden Fall mit dabei als aktuelle Nummer 3 der Saison. Ansonsten gab es gestern noch zwei relativ klare Siege. Zum einen ein 6:2 von Mark Williams gegen Barry Hawkins. Da gibt es eigentlich gar nicht so viel drüber zu berichten, außer dass es nicht unbedingt das beste Match der Woche bisher war und Mark Williams das relativ souverän gewonnen hat. Und ansonsten gab es ein absolutes Feuerwerk von Judd Trump. Da konnte einem Julio Long fast leid tun, weil der musste gar nicht irgendwie schlecht spielen, um mit 0 zu 6 zu verlieren, sondern der hatte einfach gefühlt 0,5% Tischzeit. Da sieht man mal, was das ausmacht, Selbstvertrauen bei einem Snookerspieler zu sehen, ne? Wenn man zum 785. Mal das German Masters gewonnen hat.
Ganz genau. Ja, also gern geschehen, Judd Trump. Können wir als deutsche Snooker-Fans sagen, die ihn da ja auch zum Sieg getragen haben. Ja, naja, okay. Also er hat schön gespielt, ne? 38 verschiedene 60er-Breaks gespielt und dann noch eine 117 und eine 75. Also das, Julien Long, der hat nicht mitgespielt. Der hat insgesamt, hätte er vielleicht einen Frame gewinnen können, knapp, wenn wir die Punkte zusammengezählt hätten, die er so gesammelt hat. Aber das hat er halt über ein paar Frames verteilt. Aber immer so komplett uninspiriert und ja, das war gar nichts. Das war die Judd Trump Show, wie wir sie normalerweise bei den Home Nations Turnieren irgendwie in der ersten Runde sehen, ja, aber das ist halt dann normalerweise eine kürzere Distanz. Aber das war.
Der hätte ein Century spielen können und Judd Trump hätte im gleichen Frame Maximum gespielt.
Ja, wahrscheinlich, genau. Ja, also da war kein Kraut gegen gewachsen gestern, das stimmt. Und dagegen, ich meine, Barry Hawkins, da können wir das Gleiche sagen wie bei Zhang An Da, oder? Also ja, hat er halt verloren gegen den Mark Williams. War nochmal sehr, sehr knapp, nur der letzte Frame in dem Match. Aber insgesamt auch eine eher uninspirierte Performance von Barry Hawkins, bei dem ich mich immer frage, ob der selbst noch dran glaubt, dass er eine Chance hat, wenn der so mit 1-5 hinten liegt gegen Mark Williams, was ihm ja offensichtlich mal schnell passieren kann, weil er hat auch in den ersten 2 Frames überhaupt keinen Punkt geholt. Ob Barry Hawkins da in seinem Stuhl sitzt und sich ernsthaft denkt, ja, das kann ich drehen. Nachdem wir ihm jetzt 40 Jahre, naja, nicht ganz, aber dabei zusehen, wie er es nicht tut, weißt du? Also das würde ich den gerne mal fragen, aber ich glaube, das ist auch eine böse Frage. Aber interessieren würde es mich. Glaubt der bei 1-5 gegen Mark Williams jetzt gestern bei der Players Championship, glaubt der, da geht noch was?
Dann hast du ja schon deine erste Frage für einen Media Day.
Ja, ganz genau. Es wird dann auch die letzte.
Zumindest die Barry Hawkins hier beantworten wird, ja. Ansonsten, wie gesagt, Judd Trump und Mark Williams werden auch aufeinandertreffen in der nächsten Runde im Viertelfinale der Players Championship. Und dann schauen wir natürlich auch noch an Tag 1, vorgestern der Fall war. Und da schauen wir natürlich als erstes auf das Match, was wir, beziehungsweise vor allem natürlich auch Kathi euch ja empfohlen hatte, nämlich Mark Selby gegen Jack Lisowski. Und das war auch ein unterhaltsames Match mit letztendlich souveränem Ausgang für Mark Selby. Und der hat danach Jack Lisowski ein paar Tipps gegeben. Und da muss ich sagen, ja, Mensch, das hat er bestimmt noch nie gehört, der Jack Lisowski in seiner Karriere, dass er mal eventuell vielleicht ein bisschen sein Matchplay verbessern müsste, um ein bisschen mehr Konstanz reinzubringen in sein Spiel.
Ja, das war schon ein bisschen absurd, oder? Das passiert aber auch bei niemand anderem, oder? Dass der, also ständig werden doch Leute gefragt, ob sie Jack Lisowski Tipps geben können. Das würde man doch bei keinem anderen Teilnehmenden der Tour Championship machen. Das ist doch normalerweise eine Frage, die stellt man über, ich weiß nicht, den 14-jährigen Michael Schubacik oder sowas, ne? Da kann man doch, ja, und jetzt hast du gerade gegen den gespielt, Marc, und hast du vielleicht noch einen Tipp für den jungen Mann? Aber nee, Jack Lisowski ist da irgendwie auf einer Ebene. Dabei hat er doch jetzt seinen Titel gewonnen. Was wollt ihr denn alle? Also Jack Lisowski scheint nicht mehr zu wollen, als diesen einen Titel gewonnen zu haben. Also der chillt jetzt irgendwie sein Leben. So hat er zumindest gespielt. Also ich meine, es hat nichts funktioniert. Ich weiß nicht, wie viele lange Einsteiger der verschossen hat in dem Matchup. Es waren sehr, sehr viele. Und er hat trotzdem jeden weiteren versucht. Und er hat sich trotzdem geweigert, eine Safety zu spielen. Das stimmt nicht. Also einmal waren auch gute Safeties dabei von ihm, aber... Ja, also was willst du machen? Ne? Das hat nicht gereicht gegen Mark Selby. Aber das Match war sehr unterhaltsam. Vor allem, weil dann doch nochmal ja so eine leichte Spannung aufkam, weil Jack Lisowski ist ja nicht zu null da rausgegangen wie Jojo Long oder jemand, sondern hat ja 3 Frames auch geholt, als dann plötzlich sein Breakbuilding gezündet hat und dann Mark Selby so richtig dumme Fehler eingestreut hatte, hatte ich schon wieder so ein Déjà-vu hier vom World Grand Prix, wo er sich ja auch nochmal so hat abfangen lassen in einem Match, wo er eigentlich souverän vorne lag. Und da dachte ich, vielleicht passiert das gleiche wieder. Also da kam eine Spannung auf und hier dann Mark Selby mit der 136 schön beendet dann im 8. Frame. Und dann, ja, da war es vorbei für Jack Lisowski. Insgesamt das Match absolut sehenswert, schon wegen einiger Trickshots, muss man wirklich sagen, von Mark Selby. Also der hat Bälle gelocht, der hat eine super lange Kombination über quasi 2 Tischlängen gespielt in die Ecktasche. Es war unfassbar, was da an Distanz zurückzulegen war zwischen den roten Bällen und der Tasche, in der die eine dann gefallen ist. Also es war wirklich völlig verrückt. Und dann auch nochmal sowas, ja, also ich kann es nicht anders beschreiben, als da lagen 3 rote, er hat in die reingespielt und eine ist dann gefallen und das war beabsichtigt. Aber also da hast du gar nicht mehr mitbekommen, wie das alles physikalisch hätte funktionieren können, aber für Mark Selby war das kein Problem. Da war noch so ein Double dann auch mit drin. Also ich weiß nicht, also da sind Zuckerbälle zum ersten Mal rückwärts gelaufen gefühlt in diesem Stoß. Das war absolut beachtlich, wird aber wie immer nicht beachtet, weil es ist ja bloß Mark Selby, ne? Und der spielt ja langweilig und da können wir uns nicht helfen. Da gucken wir sowas gar nicht an. Ne? Also nee, ich finde, der Mann gehört wirklich ein bisschen mehr gepusht, dann auch wenn er solche Sachen zeigt. Also das hätte ja viral gehen müssen, wirklich. Das war absolut verrückt. Also wir gucken ja viel Snooker und wir sehen auch viele gute Bälle und wir sehen auch 38 Doubles von John Higgins in einem Match, ist ganz klar. Aber also das waren wirklich zwei Bälle, die werde ich so schnell nicht vergessen in dem Match von Mark Selby. Und die haben es verdient, dass man die in einem Best-of der Saison wirklich nochmal rausholt. Das war wirklich krass unterhaltsam, das Match. Hat mir sehr, sehr gut gefallen.
Ja, und Mark Selby ist auch ehrlicherweise der konstanteste Spieler der Saison bisher und ja auch der mit den meisten Titeln, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Mit 3 Stück dann jetzt schon, ne?
Ja, mit der Championship League, Christian,
ja, du. Also, Wunder, dass er das Shootout nicht gewonnen hat. So.
So.
Nächster Gegner für Mark Selby wird sein Vornamensvetter Mark Allen sein, Katis aktueller Lieblingsspieler. Der hat Wujiza mit 6-3 geschlagen. Und das lag eigentlich nur, also hatte ich zumindest im Gefühl, an einer Sache, nämlich dass Wujiza dieses Match zum Mid-Session-Interval schon verloren hatte, weil er eigentlich, ehrlicherweise, hätte 3-1 führen müssen, aber 3-1 hinten lag.
Ja, das ist die Zusammenfassung von dem Match. Also absolut frustrierend aus der Sicht von Wujiza. Der war der bessere Spieler und trotzdem lag er damit 1-3 hinten und da hat er sich nicht von erholt. Ah, das macht mir immer so ein bisschen Sorgen bei dem, ne? Weil dann sieht er aus wie so ein gerupftes Huhn, Christian. Und auch wenn er dann nochmal die 70 auspackt, Mark Allen war dann derjenige mit den besseren Breaks, aber auch nur, weil Wujiza seine dann immer so frühzeitig abgebrochen hat. Das war ein frustrierendes Match jetzt aus der Sicht von den Wujiza-Fans, weil das hätte ein absoluter Kracher werden können. Mark Allen ja offensichtlich in Breakbuilding-Laune. Er hat eine 78, eine 73 und eine 93 gespielt. Da kannst du auch wirklich nicht meckern. Aber das Problem war, dass der Wujiza nicht so richtig mitgespielt hat. Das hat nicht funktioniert. Und ja, dann hat er sich zu früh da abfangen lassen von Mark Allen. Also das frustrierendste Match der ersten Runde, würde ich sagen.
Ja, also ich weiß nicht, ob Julio Long da noch eine andere Meinung zu hat, aber ist auf jeden Fall durchaus möglich. Das letzte Viertelfinale werden Chris Wakelin und John Higgins bestreiten. John Higgins hat sowas von souverän mit 6-1 gegen Neil Robertson gewonnen. Ich weiß nicht, ob Neil Robertson im falschen Telford war, aber auf jeden Fall war er nicht wirklich aktiv in der Arena. Und Chris Wakelin hat eine unfassbar gute Leistung gegen Xiao Guodong abgerufen. Unfassbar gut im Sinne von, es lief dann irgendwann alles zusammen, nachdem er in der ersten Matchhälfte vor allem übers Matchplay sich da durchsetzen konnte, lief dann irgendwann, als er den hohen Vorsprung hatte, dann auch das Breakbuilding.
Ja, und wie hat er das Match beendet? Mit 2 Century Breaks. Das ist der Chris Wakelin, ne? Und deswegen ist er einfach auch nochmal eine andere Nummer jetzt als jemand wie Elliot Slesser. Muss man einfach so sagen. Und Xiao Guodong zu schlagen ist im Moment wirklich nicht leicht. Wir hatten diese Phase, ne? Xiao Guodong hat angefangen mit der 61, also ein normaler Eröffnungsframe, aber dann kam diese Phase mit diesen 4 Frames hintereinander, also sogar über das Mid-Session Interval hinaus, wo es immer Chancen für beide gab und es war absolut zum Nägelkauen. Also das ist so ein Match, ich weiß nicht, wie der Chris Wakelin da dann noch so souverän gespielt hat und dann auch noch die Breaks ausgepackt hat. Also das ist so ein Match, ich dachte, ich hätte das Gefühl, ich könnte da nicht Snooker spielen, selbst wenn ich Snooker spielen könnte. Also irgendwie gefühlt war da in jedem Frame so eine Decider-Stimmung und die haben ein Drama in 37 Akten veranstaltet in diesem Match. Das war krass. Und da ist es auch tatsächlich immer wieder rübergeschalten worden vom anderen Match aus, weil es immer dann wieder so ein klein auf die Farben gab. Und also das war wirklich, das war extrem spannend und extrem sehenswert. Und am Schluss dann eben noch diese 2 Century Breaks von Chris Wakelin, um so richtig zu sagen, ja, ich habe hier nicht nur diese ganzen knappen Frames gewonnen, sondern ich kann auch Breakbuilding, obwohl er ja schon vorher eine 87 gespielt hatte, in der Mitte dieser ganzen Dramatik. Hat sich aber auch den 6. Frame ja noch abnehmen lassen, trotz einer 52. Ne? Da kam nämlich Xiao Guodong mit der 67. Also es war Spannung pur in jedem Frame. Also ja, absolut cooles Match. Absolut cooles Match. Und was für eine coole Leistung von Chris Wakelin. Also, erscheint mir unmöglich, dass man das so machen kann. Gegen jemanden wie Xiao Guodong, der so gut in Form ist, aber er hat es geschafft.
Er hat es geschafft und damit ganz untypisch für die aktuellen Snooker-Turniere nur ein Chinese im Viertelfinale eines Weltranglistenturniers. Wann haben wir das denn zuletzt gesehen? Wir können jetzt die Rekorde ja mal in die andere Richtung umdrehen, so um ein bisschen Abwechslung reinzubringen. Auf jeden Fall sind wir jetzt bei der Players Championship im One-Table-Setup angekommen. Ab jetzt gibt es nur noch ein Match pro Session. Es geht weiter über Best of 11. Heute Nachmittag geht es los mit dem Viertelfinale zwischen John Higgins und Chris Wakelin. Heute Abend gibt es dann Judd Trump gegen Mark Williams. Morgen Nachmittag dann Sean Murphy gegen Zhao Shintong. Und am Abend Mark Allen gegen Mark Selby. Also ich würde jetzt lügen, wenn ich sage, das würde ich nicht auch ganz gerne als Line-Up bei der Weltmeisterschaft im Viertelfinale sehen.
Ja, da wird mir jetzt noch so der Überraschungsqualifikant fehlen. Aber vielleicht wäre das John Higgins, ne? Nee, also ganz ehrlich, ein bisschen mehr Überraschung würde schon gehen bei der WM, aber an sich
Gary Wilson
absolut. Fehlt. Ach, gerne, dürfen natürlich. Und Ding Junhui, ne? Genau, Das ist absolut fantastisch, aber ist jetzt nicht so, als wäre das jetzt weniger fantastisch gewesen, wenn der Daniel Robertson noch dabei gewesen wäre oder so. Und ich meine, du startest halt mit einem extrem guten Feld. Von daher, ja, was willst du machen? Nee, das wird ein Knaller. Das ist schön. Das ist schön anzuschauen. Die Frage ist halt, will man das jetzt sehen und dann bei der Tour Championship sehen und dann bei der WM sehen? Na, das ist ja einfach mein Problem mit dem Ganzen. Dass ich dann, wenn es im Crucible losgeht, schon so eine Überdosis Sean Murphy habe für die Saison. Und das ist ja mein Kritikpunkt, dass das einfach tolle Matches sind jetzt im Viertelfinale, völlig klar. Und jetzt können wir jedes davon verfolgen, das ist auch schön. Genau, ja. Also wir genießen einfach die Players Championship und machen uns nicht zu viel Gedanken über die Zukunft. Wer weiß schon, was kommt, Christian?
Die Überdosis Sean Murphy haben wir seit 2005. So, nee, da war es tatsächlich.
Wohl war.
Naja, da war es tatsächlich noch nicht ganz so schlimm. Aber ja, es ist stimmt. Aber wir werden das tolle Viertelfinal-Lineup natürlich auch beobachten und natürlich zu gegebener Zeit hier bei Total Clemens dann auch wieder besprechen. Wissen wir noch nicht, ob wir uns morgen wieder hören oder übermorgen. Wir halten euch auf jeden Fall auf dem Laufenden hier bei Total Clemens. Kathi und Chris sagen Tschüss, bis dahin.
Anfangs galt er als zu klein, als zu schmächtig, aber er wurde trotzdem größer als die meisten. Kevin Keegan, Mighty Mouse, verließ als englischer Weltstar die Insel. Ein Tabubruch. Er ging zum HSV, wurde deutscher Meister, zweimal Europas Fußballer des Jahres und sogar Popstar, weil er nie nur mitspielen wollte. Er wollte dazugehören, aber er wollte vor allem gewinnen. Er wollte immer alles. Warum ihn genau das zur Legende machte und warum ihm am Ende doch ein Moment in seiner Karriere fehlte, hört ihr in der neuesten Folge der 100 Fußballlegenden. Kevin Keegan, Mighty Mouse. Überall, wo es Podcasts gibt.
Total Clearance. Der Snooker-Podcast mit Kathi Hartinger und Christian Oehmicke.